Look at this.
That is amazing.
Thomas playing with a steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.
Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem zweiten Teil des Fragen-Podcasts. Am Wochenende hatte ich es versprochen. Es gibt noch einiges zu bereden, bevor es dann morgen zu Rapid Reaction geht. Da habe ich auch eine kleine Überraschung für euch. Aber an der Stelle jetzt eine kleine Überraschung für Mats, Till, Mika und David. Schöne Grüße hier aus Los Angeles. Ihr wisst, wer ihr seid. Freut mich, dass ihr alle jetzt auch schon länger einen Basketball-Podcast hört, nämlich den hier. Und wenn ihr wirklich alle auch Basketball spielt und weiter dabei bleibt, dann hoffe ich, dass ihr bessere Defense spielt als eure Väter. Denn da waren die richtig schlecht drin. Jetzt weiter im Text. Und das Ganze wird natürlich präsentiert von manscaped.com. Und ich muss zugeben, ich war gestern mit Kollege Dean hier unterwegs. Ne, wir haben eine kleine Shoppingtour gemacht. Und man merkt schon, der Kalifornier an sich, ne, der achtet schon wie soll ich sagen, auf seinen Körper. Der Körperkult steht hier ganz weit vorne. Und da muss ich auch dann sagen, vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben. Aber das muss ja jeder selber wissen. Und ich denke, auf der anderen Seite, aber so ein bisschen ein gewisser Grundsatz oder so ein gewisser Grundwert an körperlich sich nicht ganz komplett gehen lassen, ist vielleicht auch so ein bisschen mit Körperbehaarung, geht das einher. Von daher, wenn ihr denkt, ja, da könnte ich vielleicht wirklich noch was optimieren, gerade jetzt so Richtung Frühjahrsputz, dann checkt doch manscaped.com aus. Sie sind noch Sponsor bis Ende März, mal gucken, ob es weitergeht. Der Code ist immer der gleiche geblieben, NEXT20NEX6T20. Wie gesagt, ich habe den Beardhatcher dabei, ich habe den Lawnmower 5.0 und den Weedbacker 2.0. Tun mir hier sehr, sehr gute Dienste. Nicht jeden Tag, so genau nehme ich es dann auch nicht. Aber sagen wir mal, hier einen zweiten, hier einen dritten. Und vielleicht ist was für euch. Ich glaube schon. Von daher checkt es gerne aus. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt es ja sowieso. Und Free Shipping auch noch oben drauf. Kommen wir zuerst vielleicht, bis es zu einem Fragen kommt, oder den Restfragen, die ich noch hatte, hier, die ich zu denen ich nicht kam am Wochenende. Möchte ich kurz drüber sprechen. Ich habe ein Spiel schon gesehen jetzt hier vor Ort. Ich habe auch ein paar Spiele schon im Fernsehen gesehen, aber ein Spiel jetzt vor Ort in der Halle. Das war die Denver Nuggets gegen Los Angeles Lakers. Ihr habt mitbekommen, das Spiel, in dem LeBron dann seinen 40.000. Punkt aufgelegt hat, noch ein paar mehr. Und da sind ein paar Sachen aufgefallen. Und irgendwie dachte ich mir, komm, klar hätte ich sie auch morgen jetzt in die Rapid Reaction packen können. Aber die kommt ja dann am Mittwoch. Ich bin dann 9 Stunden zurück. Deshalb, vielleicht packst du mal hier mal kurz rein. Denn ich muss auch sagen, ich versuche ja immer irgendwie einen Überblick zu behalten über die Liga und was gerade so Phase ist. Also nicht nur, dass ich jetzt ein Team, von dem ich Fan wäre oder so, ne, so wie das viel von euch machen, sondern ich versuche schon zu gucken, was gibt es für interessante Strömungen gerade, gibt es Teams, die ich vielleicht schon länger mir nicht angeguckt habe. Klar, im Verlauf der Saison muss man auch sagen, dass viele Teams dann, oder nicht viele, aber immer mehr Teams hinten runterfallen. Also Detroit kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, wo ich das letzte Mal da reingeguckt habe. Die Lakers, da war ich zwischendurch auch so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt, aber irgendwie dachte ich mir, da kann ich meine Zeit auch besser mit verbringen, bevor ich mir von denen jetzt ganze Spiele angucke. Aber jetzt habe ich sie natürlich zweimal auch live gesehen. Und also einmal New York natürlich in die Knicks und dann eben jetzt hier gegen die zu Hause gegen die Nuggets. Und in meiner Brust schlagen dann immer zwei Herzen. Auf der einen Seite, gerade wenn ich hier drüben bin, sehe ich ja, was hier jeden Morgen bei First Take passiert oder auch dann bei den NBA-Shows, ne? Gerade bei ESPN. Da sitzt dann halt eine Malika Andrews, die das Ganze leitet. Da sitzt dann ein Brian Windhorst oder auch ein Zach Lowe, die so ein bisschen, sag ich mal, so die Ruhe reinbringen und die Analyse, obwohl die auch laut sein können, so ist es nicht. Aber es ist natürlich immer dabei wie Stephen A. Oder Kendrick Perkins, die dann eben für die Schärfe zuständig sind, fürs Laute und für die Hot Takes. Oftmals, wenn man über die Saison mal so rüber passieren lässt, was sie so erzählt haben, muss man sagen, ja gut, da haben die aber 3 Wochen vorher was anderes erzählt auf einmal, als dann 3 Wochen später. Und da gilt ja dann ganz klar, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Das ist nun mal im Fernsehen so, das habe ich auch schon mitbekommen. Dass man natürlich da Soundbites produzieren will, da muss man noch ein bisschen krass sein, man muss emotionalisieren, weil das ist dann halt gutes Fernsehen. Daran reiben sich die Leute, wird dann auch geklickt, ne, auf dem Zweitverwertungsmarkt, sag ich mal, bei YouTube und so. Und deshalb denke ich auf der einen Seite immer, eigentlich müsste man direkt so die Hot Takes immer raushauen auf Social, das bringt ja auch Engagement und so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber ich habe jetzt 2 Spiele live gesehen, sonst Bits and Pieces, früh in der Saison ein paar Spiele gesehen, da sah es nicht so aus wie jetzt, was ich jetzt gleich meine. Was mache ich damit? Aber ich dachte jetzt mal an der Stelle, ich rede einfach mal drüber. Und zwar, und vielleicht ist das gerade auch gerichtet an Lakers-Fans, die viel, viel mehr Lakers-Spiele gesehen haben als ich. Ich hatte mir Notizen gemacht, mache ich immer bei den Spielen in New York, wo ich dachte, komisches Spiel. Also ne, damals, ich glaube, Anthony Davis kam schon wieder auf 20 Punkte irgendwie und ganz gute Statistiken sonst, aber wirkte halt nicht so wirklich involviert in die ganze Geschichte. Ja, ich meine, das war eine Partie ohne Mitchell Robinson natürlich, ohne Julius Randle. Er hat es da natürlich zum großen Teil mit Isaiah Hartenstein zu tun gehabt, der natürlich kein schlechter Verteidiger ist. Aber man sollte natürlich schon denken, also gut, ne, gerade in so einer Mannschaft, wo LeBron ist 39, hat gut durchgehalten dieses Jahr. Man sieht ja auch, dass er sich ab und zu Pausen nimmt, ne, und trotzdem auf seine Zahlen kommt, was einfach auch eine unfassbare Qualität ist, die er da zeigt. Aber ich dachte mir gerade auch in New York, so, aber wann kommt denn so die Phase jetzt, wo es über Anthony Davis geht, also wo der den Ball bekommt, wo der, muss ja nicht mal Post-Up sein, man kann ihm ja den Ball auch so in einen langen Zweierbereich geben, er kann Face-Up spielen gegen Hartenstein etc. Dann geht er zum Korb, ich glaube, Tash Gibson war auch an dem Tag in Action. Und das bringt ja natürlich dann eine Menge für alle. Also er selber kann scoren, wird gefoult vielleicht. Da muss Hilfe kommen, geht der Ball raus zu den Schützen. Und das ist da, ehrlich gesagt, glaube ich, nur 2 passiert im ganzen Spiel. Wo ich dachte, okay, das ist echt wenig. Und es war nicht so, dass irgendwer anders ist jetzt mega am Laufen, dass man denkt, na gut, an dem Tag kann dann mal Austin Reeves oder LeBron oder was ich, Rui Hachimura oder D'Angelo Russell, die können das jetzt regeln. Denn das war ein knappes Spiel, was sie am Ende durch die Defense gewonnen haben, durch das Doppeln an Jalen Brunson, weil sonst keiner da war, der den Ball dribbeln konnte auf Seiten der Knicks. Und jetzt war aber dieses Spiel gegen Denver. Und auf der einen Seite, ich hatte das ja auch, glaube ich, schon erklärt im Fragen-Podcast, aber ich weiß es gar nicht. Auf der anderen Seite defensiv, dass er nicht direkt gegen Jokic die Meister verteidigt hat, also eigentlich fast gar nicht. Vollkommen nachvollziehbar. Diese Taktik, die wir, glaube ich, aber die zumindest mir zum ersten Mal aufgefallen ist vergangenes Jahr, als dieses Matchup gab, Denver in Philly gegen die Sixers, wo in der ersten Halbzeit, glaube ich, Jokic echt alles gemacht hat gegen Embiid und dann in der zweiten Halbzeit hat dann PJ Tucker Embiid verteidigt und Jokic verteidigt und Embiid kam dann immer so zur Hilfe und auf einmal war Jokic abgemeldet. Das haben wir vergangenes Jahr in den Playoffs dann auch gesehen, dass die Lakers es versucht haben, auch jetzt nicht total erfolgreich. Jetzt haben wir das gesehen in dem Spiel und auch wenn es natürlich in der ersten Halbzeit so aussieht, als ob die Lakers da das Spiel vielleicht sogar gewinnen können, muss man sagen, am Ende des Tages hat das überhaupt gar nichts gebracht gegen Jokic, der einfach mittlerweile mit dieser Strategie einfach komplett gut klarkommt und dich trotzdem voll auseinander nimmt. Aber das war gar nicht so schlimm. Ich dachte halt im Angriff, dachte ich mir, okay, da musst du halt hingehen, bist Davis, du bist natürlich beweglicher als Jokic, da musst du ihn so ein bisschen in die Mittelstanz ziehen. Vielleicht fällt der Jumper auch gerade nicht gut genug, dass das Vertrauen da fehlt. Keine Ahnung, aber das ist halt gar nicht passiert. Das ist gar nicht passiert, dass man jetzt Jokic attackiert hat, 1-gegen-1. Einfach mal gesagt hat, hey, spiel mal Defense. Ne? Verbrenn auch hier mal ein paar Körner. Mal gucken, ob wir nicht 1-2 schnelle Fouls anhängen. Und mal gucken, ob wir nicht auch dann unser Low-Post-Beast da so ein bisschen reinkriegen ins Spiel. Das ist halt auch gar nicht passiert. Und nicht mal, weil man gemerkt hat, okay, was ich, ey, die hat's heute nicht oder die helfen immer direkt. Sondern Es wurde einfach nicht mehr ihn gespielt. Noch jetzt, da weiß ich nicht. War das jetzt, weil der Dreier ja recht gut fiel? Und man durchaus berechtigterweise sagen kann, naja, wenn die anderen alle so weit treffen, dann müssen wir jetzt ja nicht großartig noch was machen hier. Oder ist es halt dann einfach eine Gameplan-Entscheidung, die sie halt dann öfter so treffen, weil sie einfach sagen, das reicht uns so. Finde ich wirklich, wirklich eine faszinierende Frage, weil ich da selber jetzt nicht so die große Antwort habe. Und sagt gerne, wenn ihr Lakers-Fans seid, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, schreibt mir das in die Social-Posts runter. Ihr merkt, ich bin auch noch nicht da in die Analyse tief eingestiegen, was die Zahlen angeht. Das hoffe ich vielleicht die Woche mal machen zu können. Aber ich sehe sie auch noch ein paar Mal hier live. Das ist natürlich dann immer auch ganz gut, dann auch zu schauen, wie die Körpersprache und so ist. Finde ich nur erstaunlich, weil ich mir denke, weil wir haben ja alle gedacht, glaube ich, also ich weiß, ich habe so gedacht und man hat es auch hier oft dann in Podcasts von anderen Kollegen gehört, dass ja die Idee der Lakers eigentlich sein hätte müssen oder sein muss, zu sagen, hey, wir holen AD, wir holen LeBron. Natürlich andersrum, als LeBron war erster, dann kam AD. Das ist unsere Paarung, Superstar-Paarung. LeBron geht langsam in den Herbst oder in den tiefen Winter der Karriere. AD übernimmt dann mehr und mehr. LeBron hat selber gesagt, AD muss das Gesicht der Franchise sein. Und das, finde ich, ist jetzt nirgendwo zu sehen. Defensiv, klar, keine Frage. Aber das ist für mich wirklich erstaunlich, weil ich auch jetzt auch frage mich, okay, aber also kommt denn dieses Umschwenken noch? Hat er das überhaupt im Tank? Glauben die daran, dass das noch im Tank ist? Dass eben AD irgendwann dieses Team führen kann? Weil wer weiß, wie lange LeBron noch macht. Also sportlich natürlich. Ganz, 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 ganz schwer für mich zu beurteilen. Fand ich wirklich erstaunlich. Wo wir schon mal im Spiel sind, bevor ich über LeBron sprechen möchte, über die 40.000. Denver war, also, das kann man natürlich gerne sagen, hey, mein Gott, wann trifft denn MPJ, also Michael Porter Jr. schon 10 Würfe und davon 5 Dreier und ist 100% aus dem Feld, eine Sahnetag erwischt, deswegen gewinnen die. Und wann trifft denn Jokic in der ersten Halbzeit so wahnwitzige Post Moves? Ja, kann man alles argumentieren. Auf der anderen Seite ist das eine Maschine, diese Mannschaft? Also wie sie zum Anfang nur über Jokic spielen, also nicht nur, aber viel über Jokic spielen, er startet da die Aktion, er trifft die unmöglichsten Post-Moves, ich habe irgendwie getweetet ja auch, dass Nikola Jokic das für Post-Moves ist, was Steph Curry für Dreier ist, dass man da sitzt und denkt, oh Gott, was, wie, warum, wie hat er den getroffen? Das ist einfach unfassbar. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit Jamal Murray, der im ersten Durchgang kaum auffällig war, wenn man dann sagt, nee, jetzt mache ich mein Ding. Einfach mit einem Selbstbewusstsein, wie Leger nimmt, wie der Ball läuft, wie die auch kaum Fehler machen. Selbst in der Zeit jetzt, wo Jokic draußen war, dachte ich, vielleicht brechen sie ein bisschen ein, aber da war eigentlich auch wenig von zu sehen. Richtig, richtig stark, defensiv stark und einfach aufs Gas getreten haben, dann waren sie weg und haben sie das Spiel gewonnen. Und momentan, ich meine, ich will jetzt kein Power-Ranking machen, aber momentan, ich habe sich Boston auch gegen Golden State mir nochmal heute mal angeguckt, zumindest so die ersten paar Minuten. Es ist schon verrückt, was für eine Konstanz die spielen, was für eine Selbstverständlichkeit die spielen. Momentan fällt es mir echt schwer, andere Finals mir vorzustellen als Denver gegen Boston, weil das für mich jetzt klar die beiden besten Mannschaften sind. Und da tue ich natürlich OKC und Minnesota vor allem Unrecht, ne, die ja bilanztechnisch auch weit vorne stehen. Milwaukee kann natürlich immer noch einen Lauf kriegen, aber das sind alles Teams, die Fragezeichen haben, die Probleme haben. Und klar, auch hinter den Celtics und bei den Nuggets kann man anfangen rumzukritteln, ist die Bank tief genug etc. pp. Aber wenn die ihren besten Basketball spielen, beide, und das machen sie ja oft genug, dass man das auch sehen kann, das ist ja keine Hypothese, dann ist das schon, tja, dann weiß ich nicht, wie die anderen das lösen sollen. Und wer jetzt zwischen den beiden gewinnt, das würde ich verdammt gerne sehen, weil ich da auch jetzt, also ja, so ad hoc ist es immer schwer, wenn man sich alle Zahlen anguckt und so und nochmal Videostudien betreibt. Aber wenn du mir jetzt fragen würdest, wären so ein Final jetzt Favorit für mich? Oder wer gewinnt das? Könnte ich ehrlich gesagt keine Antwort geben, weil das momentan so eng für mich ist, ohne dass ich da jetzt tief eingestiegen bin in die Analyse. Aber Denver auf jeden Fall, die auch ohne KCP da gespielt haben bei den Lakers, grandios. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn die am Ende noch mit der besten Bilanz im Westen die Saison abschließen. Aber kommen wir zu dem Ereignis aus dieser Partie, natürlich LeBron James, 40.000 Punkte. Ihr habt es euch gesehen, die Lakers haben sich da nicht rumgeschert, irgendwas zu jinxen. Ich war mit Dean schon relativ früh in der Halle, glaube ich knapp 2 Stunden vorher. Da wurde dann schon getestet, ne? So quasi, dass sie das einblenden, ne? 40.000 Punkte. Das wurde alles schon auf die Videowürfel da oben übertragen. Gut, hat dann auch funktioniert, von daher alles gut. Und es war so spannend, es war eigentlich das erste Mal, dass ich in der Arena war, wenn so ein großer Meilenstein gefallen ist. Wie gesagt, ich habe es bei Dirk erlebt, mit den 30.000. Punkt und als er Will Chamberlain überholt hat. Von daher, wie gesagt, verrücktes Timing, was wir bei diesen Trips manchmal haben. Und bei Dirk war es so, wie ich den hatte, also das ist, glaube ich, mit Chamberlain. Seht ihr, ich krieg schon durcheinander, ich weiß nicht, ich glaube, es war mit Chamberlain, als er über Kyle Kuzma das Ding, nicht Kyle Kuzma, über Larry Nance diesen Jumper trifft. Und ich glaube, da wurde dann relativ schnell eine Auszeit genommen. Hier jetzt hab ich mich gewundert, ne? Mal gucken, was machen sie? Ne? Wird das Spiel unterbrochen für 40.000, aber wurde es dann ja nichts, ging ein bisschen weiter und dann die Unterbrechung. Hat es noch ein bisschen gedauert, bis das in das Tributvideo kam. Ein bisschen gewöhnt, dachte, wir würden das direkt abspielen, aber ja, war dann auch passend und war nicht zu lang und einfach auch dem, ja, diesem Meilenstein angemessen, weil ich meine, die große Feier war natürlich, als er Kareem Abdul-Jabbar beholt hat. Und natürlich, jetzt waren hier auch die Medien voll davon, es ist ein Rekord für die Ewigkeit. Ich habe heute auf dem Weg zum Mittagessen noch kurz bei Bill Simmons reingehört, der gesagt hat mit Ryan Russillo, ja, das werden sie wahrscheinlich nicht mehr erleben in unseren Lebzeiten, aber Simmons hat dann gesagt, ja, Luka Doncic, dem würde ich noch eine Außenseiterchance geben, das zu schaffen. Aber da, selbst da bin ich, also ich habe zu Dienstag gemeint, das wird keiner schaffen, ne, solange wir leben. Wer weiß, was, ne, an medizinischen Fortschritten es gibt, irgendwie in, was weiß ich, in den nächsten 30 Jahren, wann, dass irgendwie Athleten vielleicht dann eine 30-jährige Karriere haben, dann ist sowas natürlich immer noch drin. Also 30 Karriere im Sinne von, ohne dass jetzt großartig da Skills verloren gehen. Aber jetzt Stand jetzt, man weiß, so eine Karriere dauert eben im Schnitt nicht 20, 25 Jahre, sondern, sagen wir mal, auf hohem Niveau 10. Selbst das ist eine hohe Zahl. Da wird das keiner schaffen. Also ich meine, erstmal hat er den Vorteil, dass er natürlich als Highschooler in die Liga kam. Das ging danach ja nicht mehr. Jemand wie Kareem Abdul-Jabbar war ja dann am College mehrere Jahre. Das habe ich auch schon an der Stelle öfter schon erklärt und thematisiert. Das soll auch gar nicht um jetzt den Erfolg oder diesen Rekord mindern. Nur das muss man, finde ich, auch mal dazu sagen, dass natürlich die Begebenheiten nicht immer gleich waren und auch jetzt nicht gleich sind. Meine, vielleicht fällt das Age-Limit irgendwann und Highschooler können wieder kommen, aber dann selbst dann musst du ja als Highschooler so weit sein vom Kopf und mit deinen Skills, dass du damit klarkommst, sofort so eine Rolle zu spielen. Das war bei LeBron ja was ja viele ein bisschen angezweifelt haben und dann war er ja direkt da. Wenn ich erinnere an diese Werbung damals von Nike, wo sie so quasi nachstellen, sein erstes Spiel gegen die Kings war das ja damals und wie er da steht und sich nicht bewegt und dann auch wie dann halt zum Korb geht und alle sich fragen, was ist jetzt Deer in the Headlights hatte er gar nicht gehabt, sondern er war ja direkt da und das ist einfach, unterstreicht auch, was für ein Ausnahmeathlet er halt ist. Und ich kann mir nicht, also ich, wirklich, keinem von denen, die hier spielen, traue ich es zu, auch Luca nicht, weil ich denke, dass Luca jemand ist, der eben nicht so sehr auf seinen Körper aufpasst, wie das LeBron macht. Und das kann sich nur ändern, gar keine Frage. Auch in LeBron, wenn man die alten Geschichten hört, hat ja wohl auch früh in seiner Karriere auf Ernährung sich nicht wirklich großartig Wert gelegt. Aber bei Luca, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den mit 39 noch auf hohem Niveau Basketball spielen sehen. Nicht, weil er die Skills dazu nicht hat, sondern ich glaube, weil körperlich da einfach es da ziemlich Verschleiß um man geben wird. Und ne, also das kann man auch über alle sagen, weil wir sehen ja einfach sonst auch niemand, der bisher in seiner Karriere auf dem Niveau über die lange Zeit so gespielt hat, auch bei MJ, ne, klar, hat er da in den letzten beiden Jahren für die Wizards nochmal ab und zu echt krasse Zahlen aufgelegt, aber da muss man sagen, naja, aber er hat ja die Jahre vorher auch dann halt gar nicht gespielt, also dem fehlen ja auch ein paar Meilen, die LeBron eben schon auf dem Tacho hatte und sicherlich hat LeBron auch andere Möglichkeiten, sich da körperlich zu recovern und so, gar keine Frage. Aber das ist wirklich, also ich denke nicht, dass wir das sehen, dass jemand das so viel Glück hat auch, dass er sich nicht schwer verletzt, so gut ist, so auf seinen Körper aufpasst, Disziplin aufbringen kann. Das ist schon verrückt. Von daher, das ist wirklich ein Rekord für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass das... Obwohl ich auch zu Dean gesagt habe, na, jetzt wenn er 40 gemacht hat, kann er auch 50.000 auflegen irgendwann. Selbst das, ich meine, ich würde mich wundern, wenn er es schafft, aber selbst das würde ich bei dem Typen einfach nicht mehr in Abrede stellen, dass er dann auf 5 Jahre spielt und dann jedes Jahr 2.000 auflegt. Who knows? Who cares? Geiles Ding, war cool, da in der Halle gewesen zu sein. Das Witzige war ja, viele von dem Trip hier, mit dem wir hier sind, für die war das ja das erste NBA-Spiel, was die überhaupt gesehen haben. Ja, besser kann man dann fast nicht anfangen. War ja auch ein knappes Spiel. Also alle rundum zufrieden. Aber kommen wir zu euren Fragen. Marvin Neuefeind fängt an. Du hast bereits in Rapid Reaction vergangene Woche über LeBrons potenzielle Verlängerung gesprochen. Erlaube mir eine Nachfrage-Einschätzung. Wieso denkst du, strebt LeBron James einen so hohen Vertrag an? Ich verstehe, dass für die meisten Spieler jeder verdiente Dollar wichtig ist. Nun ist LeBron bereits Milliardär. Außerdem wäre seine persönliche Equity mit einem weiteren Ring bestimmt auch höher. Würde das dann nicht mehr Sinn machen, analog zu Dirk damals einen Paycut hinzunehmen und das Geld ins Team zu investieren? Oder liegt das nach lediglich am Salary Cap, was ohnehin überspritten wird? Ich glaube, da gibt es immer mehrere Dinge, wie man das erklären kann. Zum einen ist es halt wirklich so, dass ich denke, dass Spieler denken, naja, ich habe einen gewissen Wert, ich verkaufe hier Trikots, ich mache die Halle voll. Also das wäre schon schön, wenn das entlohnt wird, weil das Geld wird ja auch verdient durch mich. Und warum sollte das dann jemand anders bekommen? Das ist was, was ich durchaus nachvollziehen kann, dass man dann so denkt. Ne, und dann nicht sagt, oh, ich habe ja schon so viel, dann helfe ich halt mal dem Milliardär hier, dass er eine gute Mannschaft zusammenstellt. Zumal man ja auch gar nicht weiß, ob das dann geht. So, ne? Denn natürlich ist es so, dass man Salary Cap technisch mal gucken muss, was hat man denn überhaupt? Denn nochmal, ne, es ist ja immer so, Cap Space ist ja nicht gleich Cap Space. Also wenn du beim Salary Cap liegst und natürlich steigt die nächsten Jahre, aber ne, es bringt dir ja relativ wenig, wenn du 10 Millionen an Cap Space hast. Klar kannst du vielleicht dafür einen guten Spieler holen, aber um zu 10 Millionen Cap Space zu kommen, müsste LeBron ja wahrscheinlich weit, weit unter Niveau verdienen. Also wenn wir uns mal angucken, also ab 2025 wäre das ja dann, also frühestens, wenn er jetzt, sagen wir mal so, er nimmt dann letztes Jahr noch mit, diese Player Option, weil er sagt, danach verzichte ich gerne auf Geld, dann wäre das 51 Millionen nächstes Jahr und dann ab 2025 hätte er einen neuen Vertrag. Da steht es momentan so, dass in dem Jahr das aktive Cap, was sie haben, bei 116 Millionen ist. Das Maximum, was wir so geschätzt jetzt sind, bei 155 Millionen. Also hätten sie ja knapp was, sagen wir mal, 40 Millionen an Cap Space. So, aber da fehlt natürlich jetzt LeBrons Geld. Das müsste man natürlich irgendwie da jetzt mit reinberechnen. Was sind da 20 Millionen, 30 Millionen? Also die Hälfte von dem. Naja, dann ist man halt bei, sagen wir mal, fast 20 oder 10 Millionen, die man noch hat. Aber da fehlen ja noch die ganzen anderen Spieler. Ist, was ich meine. Also unter Vertrag 2025 sind Anthony Davis mit seinem neuen Deal, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino und der ganze Rest ist, genau, ist Free Agent. Ah ne, Maxwell Lewis, aber können wir vernachlässigen, 2,2 Millionen. Also irgendwie wirst du den Kader aber aufbessern müssen. So oder so. Wenn du es nicht nur Minimalspieler nehmen willst, also merkt, wo ich hin will. Das ist jetzt auch nicht so, dass die dann mal 50 Millionen hätten, um sich 3-4 Spieler zu holen. Also von daher ist es wahrscheinlich relativ egal, auch wenn du beim Salary Cap liegst, hast du eh auch diese Exceptions, die es dann gibt, wo du Spieler holen kannst. Von daher ja, macht es oftmals relativ wenig Sinn. Bei Kobe, wenn ihr euch erinnert, war es ja auch so, dass er dann am Ende gesagt hat, nö, hier gibt's keinen Paycut für die Lakers Ende meiner Karriere. Ich mache die Bude voll, ich verdiene Geld mit mir. Sorry, also ich will schon mein Geld haben. Das hat natürlich damals auch dem Team so ein bisschen wehgetan, gar keine Frage. LeBron würde dem Team auch wahrscheinlich wehtun, wenn sie über dieses zweite Apron kommen und dann eben da es Problematiken gibt mit Buyout-Spielern oder etc. Aber ich tue mich immer schwer damit, diesen Sportlern sagen zu sollen, verzichte du mal auf Geld, weil dann, wie gesagt, spart die Franchise-Kohle und eventuell kannst du einen Spieler noch dazu holen, der eventuell irgendwie dir vielleicht hilft. Weil dieser eine Spieler wird keinen Unterschied machen, weil es kein Superstar sein wird. Von daher denke ich, auch bei LeBron, ich meine, der, wie gesagt, Milliardär ist, nimm ruhig alles mit, was irgendwie geht. Er hat so viel karitative Zwecke, wo er auch natürlich Geld reinschießt an seine Schule etc. Er will sich ein Team auch selber kaufen irgendwann oder da halt der Mehrheitseigner werden. Las Vegas wird immer wieder da ins Feld geführt. Glaube ich, da brauchst du auch jeden Cent, den du irgendwie zusammenkratzen kannst. Im Zweifel ist es einfach so, dass ich nicht sehe, dass ein Verzicht von ihm dazu führt, dass er jetzt eine Meisterschaft nochmal gewinnt. Es sei denn, er sagt, ich spiele fürs Minimum und nimmt mit meiner Kohle einen Superstar. Aber selbst das, ich meine, wenn er seinen Vertrag sagt, ich nehme das Minimum, dann weißt du ja immer noch nicht, ob dann dieses Geld dafür überhaupt eingesetzt werden kann, um den Star zu holen. Das passiert alles nacheinander. Also von daher, ich kann schon nachvollziehen, dass er da die Kohle holt und sagt, die Effekte für weniger Geld zu spielen sind einfach nicht unbedingt da. Wer hätte das gedacht? Fragt. Die NBA reist ja die ganze Saison umher. Gerade auf Roadtrips sind die Mannschaften in Hotels untergebracht. Wie handhaben die Teams das Thema Bett und Zimmer im Hinblick auf die Erholung, die ja nicht unerheblich im Profisport ist? Gerade beim NBA-Spielplan und der Belastung, ich kenne es aus dem Radsport, bei der Tour de France beispielsweise haben Teams Angestellte, die vor den Teams von Hotel zu Hotel reisen und die Zimmer im Hinblick auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Abdunklung und Betten etc. herrichten. Beim Thema Bettreisen vereinzelt Teams auch mit eigenen Matratzen, die auf die Fahrer passend sind. Vielleicht hast du ja Einblicke. Ich meine, ich mich zu erinnern aus dem Boulevard, dass Dirk 2008 in Peking auch Probleme mit der Länge seines Bettes hatte. Es war wohl zu kurz, wahrscheinlich. Zu lang wahrscheinlich eher nicht, ne? Kann aber auch gefährliches Halbwissen sein. Besten Dank und liebe Grüße. Ja. Beziehungsweise hatte ich das Thema, also nicht das Thema, aber so ein ähnliches Thema mit Dean gestern. Ich habe Dean abgeholt, Marina Del Rey, wo er lebt und dachte, ach komm, ja, hier war ich doch schon mal. Dann ja, war auch das Ritz-Carlton. Und es gibt zwei Ritz-Carlton hier in L.A., zumindest zwei von denen ich weiß. Eins in Marina Del Rey, das ist das ältere, und das neuere steht direkt an der Crypto.com Arena. Und genau da an der Crypto.com Arena fuhr am Tag davor fuhren die Nuggets. Der erste Bus, habe ich dann gesehen, der fuhr dann, es gibt noch meistens drei, in die Arena. Also fuhr in die Arena heißt, der fuhr die 150 Meter bis dahin oder 200 Meter um die Ecke. Egal. Und da meinte ich zu denen so, ja, hier, letztes Mal, als ich hier war, habe ich Tibor Pleiss hier, dem Ritz-Carlton in die Ecke interviewt, weil die Jazz hier waren. Da meinte er, ja, die Teams gucken halt in der Regel, ne, bleiben sie hier an der Marina. Das ist dann, wenn sie, was ich, auch keine Clippers spielen und zwei Tage hier sind, dann steigen die wahrscheinlich meistens da ab. Und wenn sie nur das eine Spiel haben, dann zum Flughafen, dann steigen sie wohl in der Stadt direkt ab, direkt an der Arena. Und es ist auch so, dass die Teams, ehrlich gesagt, immer in den gleichen Hotels absteigen. Also ich weiß, es ist früher, es gibt es immer noch, aber da steht es leider jetzt nicht mehr drin. Also früher gab es so ein Blue Book, heißt das, von der NBA für Journalisten. Das war so ein Handbuch. Da waren alle Kontakte drin, PR-Kontakte von den jeweiligen Teams, auch von verschiedenen Ländern, die wichtigsten Journalisten und so. Und dann aber auch die Hotels von den Teams, wenn die in der jeweiligen Stadt sind. Das stand eben immer schon fest. Und von daher, was passieren wird, ich weiß nicht hundertprozentig genau, was passieren wird, ist natürlich, dass man natürlich weiß als NBA-Franchise, okay, wenn wir ins Ritz-Carlton fahren, nach Arena Del Rey, da sind die Betten anständig, das ist für unsere Zwecke richtig, die haben Meeting-Rooms, wo wir da auch, weil zwei Leute mit Pibo mich damals getroffen habe, da meinte er, die PR meinte, er hat dann morgens noch ein Meeting und dann hatten die dann im Hotel Meeting, Video, Walkthrough und dann ist er dann zu mir gekommen. Und das muss halt alles eben auch, ne, dann passieren, etc. Muss alles passig sein, du musst die Räume haben und alles sowas. Oder du musst halt auch einen Raum haben, wo wird der Physio sich dann, wo die Physios sich aufbauen können, wo die Physios dann Leute behandeln können und so. Das muss stimmen und deshalb, glaube ich, gehen die auch immer in die gleichen Hotels. Und wenn man das dann einmal geregelt hat und auch das Hotel weiß, was du brauchst, dann wird das natürlich auch alles soweit hergerichtet. Dass man jetzt aber auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die ganzen Sachen, die natürlich wichtig sind für Schlaf, achtet. Ich denke eher, dass es in der Verantwortung der einzelnen Spieler liegt und dass die halt gucken müssen, wie sie das halt, oder wie sehr sie sich daran halten wollen. Ich meine, wenn man weiß, dass viele Spieler manchmal auch gar nicht so lange schlafen, weil sie andere Sachen machen nachts, ja, dann kann man sich schon vorstellen, dass da auch der Verein jetzt nicht so richtig hundertprozentig drauf schaut, was die da nachts machen, also wie schlafen etc. Und das, denke ich, kann man auch nachvollziehen. Das ist ja im Radsport, denke ich, ein bisschen was anderes. In der Tour de France, du bist ein Tross mit der Mannschaft, du fährst da jeden Tag zusammen, das Team bringt alles mit für diese, was sind 2 Wochen. Und da ist ja die Belastung, denke ich, auch um einiges höher jeden Tag. Das ist ja alles auch komplett, so wie ich es verstehe, durchgeplant, generalstabsmäßig, wann du isst, was du isst, wann du dein Pflaster auf den Sack bekommst mit den ganzen Sachen, die eigentlich da nicht hin sollten, etc. Von daher ist es, glaube ich, da nochmal, da wird noch mehr Augenmerk draufgelegt als beim Basketball im Endeffekt. Tassilo fragt, ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, wer für LeBron der bessere Partner ist bzw. gewesen wäre. Kevin Garnett oder Anthony Davis? Was meinst du dazu? Ich glaube, Garnett wäre spielerisch neben LeBron besser als AD. Vor allem ist Garnett, so mein Eindruck, der aggressivere Spieler, offensiv gewesen. Und defensiv wäre er fast genauso gut wie AD. Nur charakterlich bin ich mir nicht sicher, ob Garnett und LeBron miteinander klarkommen werden. Ich meine, klar, das ist ein hohes Niveau, auf dem man jetzt hier nicht entscheiden darf. Und wahrscheinlich gibt es da keine falschen Antworten. LeBron und KG haben natürlich auch über die Jahre einige Schlachten geschlagen und mit Sicherheit halt war da auch nicht immer, waren da nicht immer, weiß ich nicht, Gefühle der Liebe füreinander mit im Spiel. Respekt, denke ich, natürlich schon, aber ne, die haben halt gebattelt und das hat man auch gemerkt. Ich denke aber, dass wenn Kevin Garnett mit LeBron gespielt hätte, dass das schon wahnsinnig gut funktioniert hätte. Einfach weil KG und LeBron, glaube ich, auch sich gewisserweise ziemlich ähnlich sind. So hohe Leidenschaft fürs Spiel, hohe Leidensbereitschaft auch. Und sie hätten sich, glaube ich, auch in dem Sinne gut verstanden, weil sie halt beide auch wenn sie die Alpha-Tiere der Mannschaften waren, natürlich gerade 2003, 2004 bei Garnett, sie aber auch verstanden haben, dass man nicht jeden Wurf nehmen muss und dass man auch für andere mitnehmen muss, andere für andere vorbereiten muss. Und ich glaube, da hätten sie auch wahrscheinlich, ja, einfach extrem gut miteinander halt spielen können. Garnett hätte auch defensiv natürlich mit einem LeBron in seiner Prime einfach, es wäre ein unglaubliches Duo gewesen. Ich meine, mit Bosch hatten sie natürlich auch einen beweglichen Big Man auf relativ hohem Niveau defensiv, aber das wäre mit KG, auch gerade so an die Miami-Teams, wenn ich mich erinnere, wie krass die auch dann den Ball gedoppelt haben, getrappt haben nach Pick-and-Rolls. Das wäre schon verrückt, wenn die beiden zusammengespielt hätten. Ich glaube auch, dass KG insgesamt der bessere Partner gewesen wäre, weil bei AD, und es kann sein, dass jetzt mein Urteil hier so ein bisschen getrübt ist durch die letzten Eindrücke jetzt hier vor Ort, auch oder in New York vor 2 Wochen. Aber ich glaube, bei KG, auch wenn man natürlich sagen kann, hey, der hat nie ein Team allein in die Finals getragen oder so, stimmt ja auch. Natürlich haben wir AD in der Bubble erlebt und das war natürlich der beste AD, den es jemals gab. Aber ich denke einfach, KG, wenn wir davon ausgehen, 2003, 2004, KG spielt mit LeBron zusammen. Meine Fresse, das ergänzt sich auch sehr, sehr gut. Ne? Gerade wenn man jetzt, ich meine, die Frage ist, welche Ära spielen jetzt zusammen, wenn die heute zusammen spielen, würde KG sich auch 3er nehmen. Aber selbst wenn er das nicht tun würde, der würde dann halt nicht so nur so nebenher laufen, wie es bei AD jetzt die beiden Male war, die ich da jetzt gesehen habe. Der ist natürlich auch einer, der immer gebrannt hat, schon auch zu viel gebrannt hat. Aber hätte er jemanden wie LeBron gehabt, hätte er natürlich jemanden gehabt, der für ihn auch übernehmen hätte können. Der war sicherlich auch nicht so oft ausgebrannt vor den Playoffs. Von daher, selbst wenn wir Prime AD und Prime Garnett nehmen, würde ich mich für Garnett entscheiden, weil ich einfach weiß, dass der immer da ist und immer dir gibt, was er hat. Und das Gefühl habe ich bei AD über die Jahre sehr selten gehabt. Und dieser Bubble AD war wohl auch, wenn man das sieht, was seitdem passiert ist, auch ein Ausschlag, also ein Ausreißer nach oben. Und über den charakterlichen Punkt mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Coach T fragt, was wollen wir lieber sehen, hypothetisch? Prime Shaq gegen Prime Wemby in den Western Conference Finals oder Prime Kobe gegen Prime LeBron in den NBA Finals? Das kommt natürlich auf jeden selber an. Das Problem bei der Frage ist natürlich so ein bisschen, dass wir Prime Wemby noch nicht gesehen haben. Wir können das nur jetzt projizieren in die Zukunft. Und da tue ich mich ein bisschen schwer, wo die Reise hingeht, also gerade so körperlich. Auf der einen Seite denke ich mir, er ist nicht jemand, der so aussehen wird wie Joel Embiid in 10 Jahren oder so. Oder wahrscheinlich, wenn wir schon bei Kevin Garnett waren, vielleicht eher so in die Richtung vielleicht ultimativ geht körperlich, was ja auch schon ein großer Fortschritt wäre. Nicht, dass er jetzt denkt, dass man sagen würde, er ist ja weak oder so oder schwach, aber ich glaube, ein bisschen mehr kann da schon noch drauf gehen, ohne dass er jetzt wieder wirklich so ein schwererer Center wird. Aber dann wäre es natürlich schon, ich meine, sehr faszinierend, Shaq gegen ihn zu sehen, weil er natürlich Shaq rausziehen würde, obwohl, je nachdem, welche Mannschaft man jetzt dann sieht, die gegeneinander spielen, wahrscheinlich würde der Power Forward ihn verteidigen, aber Shaq hat ja echt Probleme mit, glaube ich, einem moderneren Spiel, auch in der Dreilinie, klar, würde er auch zerstören, ich glaube auch, dass Wemby arge Probleme gegen ihn hätte, das wäre schon cool. Kobe gegen LeBron, das haben wir leider nie sehen können dann, weil es einfach nicht, weil die Karrieren sich vielleicht dann, sie haben natürlich sehr überlappt, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ne? LeBron ein bisschen früher vielleicht kommt. Naja. Die Frage ist ein bisschen, wäre das, also hätten die sich selber verteidigt beide? Eigentlich ist es zwei verschiedene Positionen gewesen, weil dann hat natürlich LeBron auch viel Point Guard gespielt. Inwiefern, also ich überlege gerade so ein bisschen, es ist ja, bei den Centern ist ja das, oder bei den Big Men hier in der Frage ist ja dieser Kontrast in den Spielstilen auch so das, was wirklich mich zumindest neugierig macht, wie das gelaufen wäre. Das Defensive mich neugierig macht, wie die das lösen. Und die auch die stilistische Frage generell der Mannschaft, wie die unterwegs sind. Bei Kobe und LeBron habe ich das irgendwie gar nicht so sehr. Von daher, auch weil ich jetzt nicht weiß, welche Mannschaften die spielen, bin ich wahrscheinlich bei den Big Men. Einfach, weil das für mich basketballerisch mehr Fragen aufwirft und ich da einfach interessiert daran wäre, wie das dann funktioniert. Vielleicht spielt er auch so ein bisschen damit rein, dass ich halt nicht weiß, wie Wemby in, wann ist er in seiner Prime? 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, wie er dann aussehen wird, weil sowas wie Wemby einfach noch nicht gesehen haben. Fabian Weber fragt, waren die Pacers bis zum Malice in the Palace wirklich der absolute Titelfavorit, wie es in der Dokumentation Untold beschrieben wird? Ja, ich habe Untold für unsere 2000er-Ausgabe vom The Magazine, gibt es auch noch Restexemplare noch bei uns auf der Seite, habe ich da mir angeguckt und natürlich auch selber, bin dann selber auch zurückgereist in die Zeit, sage ich mal, nicht in echt, das können wir noch nicht leisten hier bei God Next, aber natürlich habe ich mich da auch nochmal bei BK Ref da reingefuchst. Und das war auch eine Zeit, wo wir auch schon die Five gemacht haben. Und mir habe überlegt, okay, wie war das denn damals wirklich? Und ja, also das war schon krass. Also wenn wir überlegen, erstmal was das für eine Truppe war, ne? Also wie die unterwegs waren. In dem Jahr, ich lese euch mal die Namen kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt nicht unterm Stein geschlafen habt. Also erstmal ist es so, dass sie im Jahr vorher ja 61 Spiele gewonnen haben. Ne, da waren sie 9. im Offensivrating, 3. im Defensivrating, 3. im Netrating. Also wirklich auch eine richtig, richtig gute, solide Truppe. Und dann passiert das halt. Und ist es wirklich rückblickend einfach so bitter, weil das dieses Team natürlich kaputt macht. Die waren dann nur 20. im Offensivrating, 11. immer noch in der Defensive, aber eben Ron Artest mit der World Peace macht nur 7 Spiele in dem Jahr, aber in denen legt er halt 25, 6 und 3 auf, plus 2,6 Stocks und trifft 41,4% seiner Dreier. Gut, das war natürlich nur eine kleine Sample Size. Jermaine O'Neal, ne, gibt dir 24, 9 und 2 und 2 Blocks. Steven Jackson, ne, gibt dir 19 Punkte,
Jamal Tinsley, der oft vergessen wird, so als eine Playmaker mit so einem wilden Handle, gibt dir 15. Reggie Miller gibt dir immer noch 15, wenn in diesem Jahr seine Dreierquote auch schon ziemlich unten gegangen ist. Du hattest mit Fred Jones, Austin Crossier, Anthony Johnson, Jeff Foster, im alternden Dale Davis. Das waren immer auch eine Rollenspieler, die konntest du immer reinwerfen. James Jones konntest du reinwerfen für ein paar Dreier. Das war schon eine tiefe Truppe. Die hatten wirklich eigentlich keine Schwäche. Im Jahr vorher haben sie diese 61 Spiele gewonnen. Also, das war schon ein absoluter Top-Favorit. Also, vielleicht nicht der einzige. Ja, das kann man natürlich gerne diskutieren. Aber ich meine, in dem Jahr gibt es die Pistons noch. Okay. Aber ich glaube, die hätten mit den Pistons einfach alles mitgehen können. Die ganze Physis, die hatten eine bessere Offense im Endeffekt. Und im Westen hast du Phoenix, ne, die waren da Bilanzbeste in dem Jahr. Dann hast du natürlich San Antonio, Dallas. Das war natürlich auch eine brutal starke Zeit damals in der Western Conference, aber Indiana, die hatten wirklich alles, was man gebraucht hat. Also ich wüsste jetzt nicht, was man dieser Mannschaft noch hätte. Irgendwie, klar kann man irgendwelche Fabel-Lineups erstellen, aber die hatten wirklich eine wahnsinnig tiefe Truppe mit allem, was du eigentlich wolltest. Von daher, ja, das muss man schon so unterschreiben. Das ist so eine große Tragik eigentlich. Tragik ist ein großes Wort, aber sehr, sehr schade, auch sportlich gesehen, dass wir die eben dann nicht gesehen haben, dann da auf dieser Bühne, wo ja eigentlich ja, sie hingehört hätten und einfach, wo man gesehen hätte, ey, was kann diese Mannschaft eigentlich dann ultimativ leisten, ja. Dalibor fragt, im gestrigen Live-Fragen-Stream, das war schon ein bisschen her, ne, kam die Frage auf, warum es so viele gute Spieler aus Ex-Jugoslawien gibt. Grundsätzlich war deine Antwort darauf absolut richtig. Hinzu kommt halt auch noch der Punkt, dass man zumindest im ehemaligen Jugoslawien viel über Schulsport gemacht hat. Basketball, Handball oder Volleyball gab es Turniere zwischen den Schulen und so ähnlich wie in den USA. Nun zur Frage. Sollte man in Deutschland nicht versuchen, genau diesen Weg zu gehen, um den Sport mehr in den Schulen zu fördern? Zum einen wäre das Thema Hallenzeiten eventuell etwas entspannter und zudem hätte man die Kinder im Pool möglicher Spieler ohne extra Werbung machen zu müssen, da sie ja eh in der Schule sind. Viele Eltern, aber auch Kinder sind nach dem langen Tag in der Schule bzw. Arbeit ausgelaugt und es fehlt die Motivation, auch irgendwo hinzufahren, damit die Kinder etwas Ball spielen können. Zudem würde man als Trainer auch geschulte Leute haben und nicht gerade den Nächstbesten, der Lust und Zeit dazu hat. Ohne die vielen Ehrenamtlichen dissen zu wollen, gibt es aber zu viele, die in der Rolle als Jugendtrainer einfach überfordert sind und teilweise Kinder in den untersten Jugendmannschaften anbrüllen. Das habe ich leider alles auch schon selbst erlebt. Ja, interessanter Punkt. Und sicherlich auch ein Punkt, wo man ansetzen kann. Also wenn ihr mit der Arbeit vertraut seid von Henning Harnisch in Berlin, mit dem ich auch schon ein Interview gemacht hatte für unser Magazin, glaube ich, welches war das denn? Das Thema Liebe, glaube ich, ne? Der sehr dafür einsetzt, dass Sport in die Grundschulen Einzug hält. Dann ist es natürlich, wie gesagt, genau der richtige Ansatz. Ich sehe es von meiner Tochter. Ich sitze ja das erste Jahr in der Schule und ich war total von Socken, weil ich keine Ahnung hatte, was so verlässliche Grundschule ist, was so Ganztagbetreuung in der Grundschule bedeutet. Weil ich kannte das nur so aus meiner Grundschulzeit. Du gehst da hin und dann hast du irgendwann das vorbei, dann gehst du nach Hause und hast den Schlüssel, mit dem kommst du zu Hause mit rein, wenn die Eltern nicht da sind. Aber es ist ja so, dass, ne, vielleicht erzählst du mal für die Jüngeren, die das nicht so kennen vielleicht, dass du, ne, die Kinder verlässliche Grundschule haben, glaube ich, die ersten 5 Stunden, dann können sie aber auch Mittagessen, wenn man das vorher eben vereinbart, dass sie da mitmachen beim Ganztag und dann kann man die, glaube ich, bis 4 oder sogar 5, glaube ich, sogar in Wolfsburg in der Schule halt lassen und dann werden die betreut nachmittags und können da spielen etc., Hausaufgaben machen und irgendwann werden sie abgeholt oder sie können alleine nach Hause gehen. Und das ist natürlich genau die Zeit. Ich weiß, als ich angefangen habe mit Basketball, dann hatten wir um 4 Uhr Training. Und ich hatte eben, ich war ja auf dem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Wolfsburg und da hatten wir manchmal noch 7., 8. Stunde, länger hatten wir halt nicht. An der IGS, da war das anders, an der Idioten-Gesamtschule. das war unsere Basketball-Hauptrivalenschule, deswegen kann ich das sagen. Damals, also wäre ich zum Beispiel gar nicht in der Lage gewesen, wenn ich bei der IGS gewesen wäre, schon mal zum Training zu gehen, glaube ich. Oder es wäre dann direkt danach gewesen. Also, Ne, aber natürlich, jetzt zu sagen, hey, das macht ja nicht Sinn, die Kinder sind länger in der Schule, Eltern arbeiten ja auch oft beide mittlerweile, nicht so wie früher. Das macht doch Sinn, da die Kinder abzuholen, wo sie eh schon sind. Und das macht natürlich sehr, sehr viel Sinn. Aber es ist eben auch ein Kampf. Ne? Das hat ja, sagt auch Henning in dem Interview da auch sehr eloquent beschrieben. Da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Und eigentlich müssen auch die Vereine in die Schulen gehen. Denn einen Denkfehler hat der Dalibor schon, finde ich. Denn ich habe das an eigenen Leib erlebt. Ich habe mal eine Weiterbildung gemacht für Sportlehrer in Wolfsburg damals noch. Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich war Jugendtrainer bei uns im Verein, damals beim VfL noch. Und dann wurde irgendwie gefragt, ob jemand von uns halt mal die Sportlehrer, ich glaube es waren auch so 10, 15 dann aus Wolfsburg, ob man einfach Basketball, ich glaube es waren 2 Stunden oder so, einfach nochmal ein bisschen näher bringen könnte, um das mal aufzufrischen, was sie irgendwann mal in der Uni gelernt haben. Und das war echt schon erschreckend, weil einige von den älteren Kollegen meinten zu mir, naja, den Zylinder über dem Spieler, den es ja noch gibt, da darf ja auch keiner reingreifen und so. Also wirklich, das waren wirklich so, das waren Regeln, die gab es alle mal, aber die gab es eben auch schon lange, lange nicht mehr. Und dann habe ich da natürlich versucht zu erklären, die hatten aber auch natürlich gar nicht die Skills, um selber irgendwas zu zeigen. Ne? Weil natürlich ist es ja, also zumindest kenne ich es noch aus der Sportschulzeit so, dass Sportlehrer, die in der Ausbildung waren, natürlich verschiedenste Sportarten zumindest so erlernt haben oder lernen mussten, dass sie in der Lage waren, das Kindern zu zeigen. So. Aber natürlich hat jeder Sportlehrer auch eigene Interessen und eigene Vorlieben und eigene Skills, sag ich mal. Und wenn die jetzt nicht im Basketball oder im Volleyball oder so vorhanden sind und sollst trotzdem den Kindern das beibringen, da stößt sich auch an so eine gewisse Grenze. Und ich glaube, dann stößt du auch die Begeisterungsfähigkeit der Kinder an eine gewisse Grenze, wenn sie eben niemanden haben, der das denen total gut zeigen kann. Von daher, wenn man das mit den Schulsport und mit Nachmittags eine Betreuung hinbekommen würde, da halt irgendwie Sportvereine hinzubringen, jeden Tag einen anderen Sport anbieten, ist natürlich auch die Frage, wie viele Plätze hat man da und wie viele Kinder wollen überhaupt mitmachen, reicht das denn alles soweit, sind die Hallenzeiten überhaupt da? Das sind ja auch, das öffnet ja auch dann viel, viel mehr Felder noch, die erstmal geklärt werden müssen. Deswegen ist es ja auch so schwer. Und deswegen ist die Arbeit, die Henning da macht, ja einfach auch so wichtig, aber auch so schwierig und langwierig. Aber das wäre natürlich genau so ein Weg, den man gehen könnte. Aber man braucht natürlich die Leute, die das machen. Und ich meine, ich bin ja selber ein Produkt, oder mein Berufsleben ja auch, weil ohne die Basketball-AG von Klaus Hantelmann an der am ASG damals wäre ich ja nie zum Basketball gekommen. Und das war dann aber eine Eigeninitiative von einem Lehrer, der eigentlich Erdkundelehrer war, oder immer noch ist, glaube ich sogar, der dann gesagt hat, nee, ich biete aber Basketball an, weil Basketball ist mein Sport und ich will Kinder dazu bringen, dass sie Basketball spielen. Und das ist ein Weg, der sehr, sehr wichtig ist. Die Frage ist, kriegt man sowas flächendeckend in Deutschland hin? Und das ist, glaube ich, schwer. Wahrscheinlich müssen wir mehr über diese einzelnen Initiativen kommen und hoffen, dass wir da so die Leute bekriegen. User, irgendwie fragt, beim Spiel Texas gegen Texas Tech, also NCAA, wurde nach einem Foul und nach der entstandenen Rangelei Gegenstände aufs Feld geworfen. Der Trainer sprach ins Mikro, dass für jeden weiteren Gegenstand ein technisches ausgesprochen wird. Wem würde das dann angeschrieben oder zugeschrieben angelastet werden, wenn es weit kommen wäre? Also ich bin nicht ganz so firm in den Regeln der NCAA. Das wird ja bei vielen, das wird ja eine NCAA Highschool NBA handhaben. Hier ist ja eigentlich alles alleine, die geben sich ihre eigenen Regeln, die ja auch nicht unbedingt mit den Fieberregeln übereinstimmen. Ne? In dem Fall wahrscheinlich ein Foul gegen die Bank und dann würde wahrscheinlich bei einer gewissen Eskalation dann der Trainer dann einfach rausgeschmissen werden, ne? Stellvertretend. Allerdings muss man überlegen, also wenn Gegenstände aufs Feld fliegen, da sollte man eigentlich keine Tees verteilen, sollte man sagen, so, jetzt brechen wir das Spiel aber ab. Aber wie gesagt, andere Länder, andere Sitten, andere Regeln in der NCAA. Chris fragt, bezogen auf deine zuletzt getätigten Statements zum eigentlich sehr klaren Sachverhalt in Sachen Premium-Podcast, Schröder und Kleber, eine Frage an den Journalisten André Vogt. Würdest du rückblickend genauso handeln und den Podcast nach Aufnahme und Rückversicherung beim Interviewten beziehungsweise dessen Beratung freigeben oder haben sich deine Prinzipien zum Arbeitsethos diesbezüglich aufgrund der sogar nun für den Berufsalltag relevanten Folgen, Klammer auf Interviews, die verweigert werden, Klammer zu, geändert? Hat sich der Journalist André Vogt verändert? Nee, glaube ich nicht. Weil, witzigerweise letztens hat das auch noch ein Kollege gehört, der auch als Journalist arbeitet, hat mich nochmal, hat mir, ich weiß nicht, wie soll ich, 12? Sprachnachrichten geschickt auf Instagram, wo er mir erklärt hat, wie er das sieht. Nochmal danke dafür, weil das auch quasi sehr meine Gedanken zu dem ganzen Thema spiegelt und auch Gedanken, die ich ja von anderen befreundeten Kollegen dazu bekommen habe. Von daher würde ich nicht sagen, dass mir das verändert hat. Ich würde nur sagen, dass es mich nach wie vor belastet, weil ich immer jetzt bei Nachfragen denke, okay, also kommt da jemand dann, da kommt überhaupt derjenige dann zum Interview, da wird es abgesagt, oder wird es also gar nicht zugesagt, und wenn derjenige kommt, kommt der dann, sag ich mal, mit einer gehörigen Portion Vertrauen in dieses Gespräch, oder kommt der auf der Hut, weil er denkt, okay, der möchte mich jetzt genauso in die Pfanne hauen, wie er Dennis in die Pfanne gehauen hat. Das weiß ich halt nicht. Und das aber belastet mich schon. Aber das habe ich dem Kollegen, der mich da auf Instagram kontaktiert hat, auch gesagt. Da bin ich wahrscheinlich einfach aber auch nicht kalt genug für. Also normal, da habe ich andere Kollegen, die sich im Fußballbereich unterwegs sind oder so, oder die wirklich so Breaking News machen. Da ist wahrscheinlich das an der Tagesordnung und die haben das wahrscheinlich schon 20 Mal erlebt und dann ist es irgendwann auch scheißegal. Das ist ja immer so bei solchen Geschichten, egal worum es jetzt geht. Ne, wenn dann Körper und Geist sich an irgendwas, wenn irgendwas immer wieder erlebt, dann stumpft man ja irgendwie auch ab und man kriegt ein dickeres Fell. Wahrscheinlich muss man ein dickeres Fell zulegen. Auf der anderen Seite weiß ich ja auch nicht, wann sowas nochmal jetzt passieren würde oder soll, obwohl wer weiß. Keine Ahnung, die Sache kam ja auch quasi aus dem Nichts. Von daher, nee, ich würde nicht sagen, dass ich mich verändert habe in dem Sinne, dass ich irgendwas jetzt dann anders machen würde. Also was ich anders machen würde nochmal, ich würde nochmal klarer nochmal nachfragen. Aber du wolltest wirklich das genauso raushaben. Das mache ich auch quasi jetzt schon, dass ich jedes Mal ganz explizit frage. Ne? Nicht nur, ist das okay für euch, sondern hey, muss irgendwas rausgeschnitten werden. Ich verbalisiere das vielleicht jetzt mehr als vorher, das mag sein. Aber ansonsten, nee, also das Witzige hat das der Kollege auch gesagt. Ich habe ja nicht dieses Thema forciert oder auf rumgeritten und irgendwie einen Gesprächspartner in eine Ecke gedrängt, wo er sich nicht mehr anders zu helfen weiß, außer halt da irgendwie, ne, sich da eine Antwort zu geben, die er vielleicht nicht geben will. Von daher, ich wüsste auch jetzt nicht, wie ich das anders machen soll. Klar kann man immer irgendwie was verbessern an seiner Interviewtechnik oder so, aber nee, ich habe mich da nicht verändert. Wenn ihr das merkt, könnt ihr mir das gerne mal schreiben, aber ich würde das nicht sagen, dass das so ist. Sladi fragt, hattest du als Trainer schon mal den Fall, dass du einen Spieler rausgeschmissen hast oder dass sich jemand so daneben benommen hat, dass du ihm eine Strafe aufgelegt hast? Ja, ich denke, das ist, wenn du Trainer bist, egal auf welchem Level, das gehört dazu. Ne? Also das passiert, glaube ich, immer. Ist natürlich immer die Frage auch, mit wen trainierst du? Sind es junge Menschen, sind es Kinder, sind es Erwachsene? Ne? Was genau ist da jetzt eigentlich passiert? Aber natürlich, das ist auch schon passiert, auch auf allen Ebenen. Ich habe ja von Minis, na D-Jugend hieß es damals noch, bis Herren eigentlich alles auch mal gecoacht oder trainiert. Auf jedem Level ist es mal passiert. Von daher, ja, ist es. Aber jetzt, wenn du jetzt eine Blaupause haben willst, wie man sowas handhabt, kann ich dir eigentlich nicht geben, weil also was man sagen kann, was immer am einfachsten ist oder was am meisten einem hilft, wenn man klare Regeln hat, auf denen quasi so das Miteinander basiert in der Mannschaft, in dem Team, dann fällt es auch leicht auf dem Boden, das dann halt zu entscheiden. Und wenn es wirklich ein Spieler ist, der dann gar nicht sich damit arrangieren kann, dann muss man halt mit der Mannschaft dann halt sprechen und sehen, ob man mit diesem Spiel noch weiter dabei haben möchte oder nicht. Aber wirklich, da ich nicht weiß, worum es genau geht, kann ich dir einfach auch keinen großen Rat geben. King Klose fragt, sind die Kommentatoren bei The Zone auf sich allein gestellt? Vor einer gewissen Zeit wurde Dan Marley eingeblendet. Darauf sagte der Kommentator, Tom Chambers, passiert, Logo. Dann wurde das im Laufe des Spiels auch immer wieder eingeblendet. Der Kommentator erzählte daraufhin immer neue Stories über Tom Chambers, der berühmte Dunk, Punkte, All-Star-Nominierung etc. Nach der fünften Story bin ich langsam verzweifelt. Kann dem Mann denn niemand helfen? Man ist da schon. Also man ist ja, entweder ist man ganz alleine, ne, oder man hat einen Experten dann neben sich oder einen Co-Kommentator. Und der Co-Kommentator, der Kommentator, der Co. kann ja auch mal was Blödsinniges erzählen oder was verwechseln. Klar, da wird es ja auch erwartet, dass man einspringt und sich da halt hilft. Habe ich auch schon oft genug gemacht. Aber wenn du alleine kommentierst, deswegen sage ich, das ist ja auch immer, alleine ist aber ein brutaler Job. Also brutal im Sinne von, das ist einfach wirklich nicht leicht, weil du eben kein Korrektiv hast und niemanden hast, mit dem du dich kurz besprechen kannst. Es gibt ja auch keinen Leiter der Sendung oder so, der dir das aufs Ohr sagen kann, wie man normal beim Fernsehen ist oder sowas. Oder bei Showcases. Von daher, nee, man ist da auf sich alleine gestellt. Und ist natürlich dann bitter, wenn sowas passiert. Und wenn man natürlich dann auch noch mal den Fehler wiederholt und wiederholt, wiederholt, doppelt und dreifach bitter, kann man nur hoffen, dass außer dir jetzt niemand wusste, wer Dan Marley ist. Aber ansonsten, ja, ist es natürlich schade, wenn sowas passiert. Pressesprecher SZN fragt, gibt es außer dir und Klaas Häufer-Umlauf noch weitere prominente VfL Wolfsburg-Fans? Ja, und den einen hoffe ich zu treffen, wenn er mit seiner Mannschaft wieder hier ist, dann, jetzt, ich glaube, ab dem 7. oder 8. März, das ist Daniel Theiss. Interviews angefragt, mal gucken. Ich denke, dass wir auch dann vielleicht uns mal 2-3 Minuten über den VfL und die Situation momentan um Niko Kovac und den Tatsache, dass wir kein Spiel gewonnen haben, dieses Kalenderjahr unterhalten werden. Aber wenn ihr den Podcast mit Daniel von vor ein paar Jahren mal gehört habt, dann wisst ihr ja auch, dass er nicht einfach nur so irgendwie das aus Spaß, glaube ich, macht, wie bei Klaas Häufer-Umlauf, sondern dass er wirklich auch ja ein glühender Fan ist, genau wie ich. Von daher, ja, darauf könnt ihr euch freuen, wenn Daniel Zeit hat. Sagt, die kommen ja, sind jetzt ja gerade nicht hier, die Clippers, sind jetzt ja gerade auf Weg nach Milwaukee, glaube ich. Da haben sie ja Back-to-Back, wenn wir dann noch hier sind. Wie gesagt, deswegen ist es ein bisschen heikel. Hoffen wir, dass es funktioniert. Aber ja, das ist dann einer, den ich noch kenne. Dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob er immer noch Chefredakteur von der Taz ist, aber Chefredakteur von der Taz soll, glaube ich, auch VfL-Fan sein. Und sonst überlege ich gerade, sonst wahrscheinlich vergesse ich irgendwen, aber sonst fällt mir da jetzt ehrlich gesagt keiner ein. Aber ja, ist ja auch okay. Und außerdem, wenn wir jetzt über Prominenz reden, und dann Klaas Häufer-Umlauf, Daniel Theiss und ich, da muss man natürlich auch die Frage stellen, wer gehört nicht in diese Reihe, und das wäre dann sicherlich ich. Obwohl ich schon denke, dass ich ein größerer VfL-Fan bin als Klaas Häufer-Umlauf. Ja, und das war's für heute. Abschließend, aber bevor ihr abschaltet hier, ich weiß, viele schalten direkt raus, wenn dann hier ich am Ende irgendwas erzählen will, aber in dem Fall bitte dranbleiben, wenn ihr nicht schon abgeschaltet habt, als es zum VfL ging. Den einen Sachen möchte ich noch sagen, ich habe das heute auch schon als Video rausgehauen bei Instagram und bei Twitter und so. Und es ist mir eigentlich ein Stück weit auch peinlich, deswegen habe ich es auch ans Ende hier gestellt. Vielleicht auch ganz gut, wenn ihr vorher rausgedrückt habt. Und zwar, es geht nochmal um Got Next Magazine, die Abos. Also, wir haben, eigentlich war am 1. war ja Deadline, da habe ich aber jetzt am Ende gar nicht großartig, auch weil ich so müde war und vercheckt habe dann mit dem Jetlag und so, ich habe da nicht nochmal großartig Werbung am 1.3. gemacht, dass jetzt quasi die Abos nicht mehr abgeschlossen werden können. Und dann war es so, dass wir bei 3.956 Abos rausgekommen sind, also knapp, also ein bisschen mehr sogar, als 200 Abos weniger als im Vorjahr. Das ist natürlich für so ein kleines Unternehmen, wie wir es halt sind, ne, Schlag ins Kontor, weil wir natürlich, sagt, jedes Abo ist wichtig, dass wir Sicherheit haben, wie das neue Jahr, ne, wie viel wir drücken müssen, was an Geld überhaupt reinkommt. Wir müssen ja auch natürlich dann, wenn wir Ausgaben drucken, wie Sonderausgaben, das Geld ja erstmal bereitstellen. Wir haben ja dann wenig Vorbestellungen in der Regel. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir lassen den Abo-Shop noch offen, bis Kobi rauskommt, das ist ja dann in so 2 Wochen ungefähr. Und ich wollte einfach nochmal, das klingt für mich mal wie betteln, das ist halt scheiße. Und ich fühle mich da auch nicht gut bei, weil ich mir denke, ja, das Ding ist, das ist ja geil, das ist das beste Basketball-Magazin, wahrscheinlich, was es je auf deutschem Boden gab oder auf deutscher Sprache gab. So arrogant bin ich dann auch, das mal zu behaupten. Und wenn wir dann nur 4.000 Abos von verkaufen, dann ist es halt so. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, Werbung hilft, und wenn man Sachen 10-mal sagt, dann ist es besser, als wenn man es nur einmal sagt. Aber eigentlich ist es mir auch finde es auch langweilig, alles dann so oft zu sagen. Nicht, weil ich nicht denke, wenn er nicht wollte, dann halt nicht, sondern weil ich denke mir so, ich habe das ja schon 3-4 Mal gesagt. Ich will euch ja auch nicht nerven damit. Deswegen vielleicht würde ich auch zum letzten Mal hier, keine Ahnung. Wenn ihr uns helfen wollt, wenn ihr euch den besten Basketball-Journalismus, die besten Basketball-Geschichten, die es in Longform zu lesen gibt, sichern wollt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf gotnextmag.de/shop geht und euch das Abo kauft. 55 Euro für 4 Ausgaben, das ist der absolut beste Deal, den es gibt, denke ich. Und einfach auch sicherstellt, dass es halt genauso gut weitergehen kann, mit genau den gleichen tollen Ideen und dem gleichen Einsatz und den gleichen Ideen, wie zum Beispiel das Dark Cover mit den Lackbällchen und so. Weil es auch für uns wichtig ist, weil wir haben ja nicht irgendwie, wir machen keine Werbung, wir haben jetzt keinen großen Verlag dahinter, der auch mal vielleicht einen schwachen Monat abfangen kann oder eine schwache Ausgabe abfangen kann. Von daher würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei wärt, gotnextmag.de/shop. Ich weiß, manche sagen, ich hoffe die Einzelaufgaben alle, dann habt ihr mehr Geld. Ist ja auch sicherlich richtig. Mir wäre trotzdem lieber, macht das Abo, weil wir dann wissen, wie gesagt, was drucken wir, etc. Wenn ihr Leute kennt, die es vielleicht auch vielleicht Interesse daran hätten, dann schickt es gerne weiter. Wenn ihr selber denkt, mein Abo läuft ja eh noch weiter, mein Abo wurde ja mir ja geschenkt letztes Jahr vom Kumpel. Diese ganzen Geschenkabos laufen aus und eigentlich von den 200 noch was Abos, die fehlen, sind, glaube ich, über 150 sind Geschenkabos. Von daher vielleicht selber nochmal checken, wenn ihr da Fragen habt, meldet am besten an info@gotnext.de. Und abschließend nochmal Dank an die 3956, sind ein paar Stunden dazugekommen seit heute Vormittag, die jetzt Abos dabei sind, weil ihr sichert halt dieses Magazin. Ihr seid das Fundament, auf dem wir das alles aufbauen. Von daher vielen, vielen Dank dafür und all, die dazukommen, schon mal im Voraus vielen, vielen Dank. Und jetzt entlasse ich euch in euren Dienstag. Und könnt ihr euch freuen. Überraschung wird sein, Rapid Reaction kommt dann wahrscheinlich am Mittwoch, dann mit einem Gast. Vielleicht könnt ihr auch schon denken, mit wem. Bis dahin, macht's gut. Euer Hans. Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance.